Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute ist Freitag, der 26. Februar, und den Blick auf den Markt schenken wir uns, denn der ist wirklich nicht so gut gelaufen und die Stimmung ist nicht so gut. Und das führt mich zu meinem Kollegen, den ich heute mit im Studio habe, Markus Busser. Schön, dass du erstmal hier bist. Und ja, das war der Versuch einer Überleitung, die nicht so richtig gut geklappt hat.
Die Überleitung ist, mit schlechter Stimmung kenne ich mich aus, oder wie genau soll ich das verstehen, weil im Goldsektor ja schon seit August quasi schlechte Stimmung ist, weil seit August hält die Konsolidierung an.
Das ist richtig, aber deshalb bist du ja heute hier. Wir werden ja jetzt offensichtlich dann kurz davor stehen, dass Gold dreht, weil die Angst, und das ist ja der Grund, weshalb der Markt momentan fällt, die Angst ist ja eine Inflation, die da auf uns zukommt. Und Gold ist ja prinzipiell auch Inflationsschutz.
Ja, lustigerweise fällt ja momentan, glaube ich, alles, weil die Renditen in den USA steigen, was ja dann eher wieder kontraproduktiv für den Goldpreis ist. Wenn wir uns das Ganze natürlich etwas nüchterner betrachten, dann müssen wir sagen, auf der einen Seite steigen die Renditen der US-Staatsanleihen, auf der anderen Seite steigt aber ja auch die Inflationserwartung. Und wenn wir das Ganze dann subtrahieren, wie wir das in der Schule gelernt haben, haben wir immer noch negative Realzinsen. Also eigentlich ist das Umfeld für den Goldpreis gut und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wäre das Goldumfeld ja auch für den Aktienmarkt gut, aber das wird momentan so ein bisschen ausgeblendet. Gebt ihr aber recht, mittelfristig sollte sich diese steigende Inflationserwartung in steigenden Kursen für Gold und natürlich vor allem für Silber, weil Silber das noch inflationssensiblere Metall von den beiden ist.
Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten zwei Phänomene gesehen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, es sind zwei Phänomene gewesen. Das eine durchaus erwartbar. Wir haben die Pandemie und Gold steigt, weil Gold als, ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber sicherer Hafen gilt. Und in dem Fall war es eben eine Assetklasse, die eine gewisse Sicherheit verspricht in einem Umfeld, das höchst unsicher war. So, also ist Gold gestiegen, hat dann auch mehr Jahreshochs erreicht. Und plötzlich ist die Stimmung, ich will nicht sagen gekippt, es sah aus zunächst nach einer Konsolidierungsbewegung, die sich dann plötzlich fortgesetzt hat, der Goldpreis immer weiter unter Druck gekommen. Gleichzeitig sind die Kryptowährungen gestiegen und plötzlich war das Storytelling ein ganz anderes, nämlich Krypto ist das neue Gold.
Ja, wobei ist nicht die Kryptowährung, sind noch in letzter Zeit so gestiegen, weil zum Beispiel Tesla Bitcoin gekauft hat oder andere Konzerne plötzlich dazu übergegangen sind, Bitcoin zu kaufen. Mir war Tesla bislang nicht als ganz großer Goldkäufer in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass da was weggebrochen ist vom Goldmarkt, kann ich mir nicht vorstellen. Können die beiden koexistieren? Ja, glaube ich. Es kann Bitcoin und Gold durchaus koexistieren. Braucht man 2000 verschiedene Coins? Gut, das überlasse ich mal den Krypto-Experten. Ich glaube, und das hat vor kurzem einer mal ganz schön gesagt, beim Goldpreis war es ganz einfach so, wir haben einen relativ raschen Anstieg gehabt. Letztes Jahr war ein extrem gutes Jahr für den Goldpreis gewesen. Wir haben Allzeithoch erreicht und wir pendeln jetzt seit ungefähr 6 Monaten sowas um diese 1800, 1900 Dollar herum. Und da hat vor kurzem einer gesagt, naja, das ist ein bisschen wie so ein Aufstieg auf den Berg. Man ist relativ schnell nach oben gegangen, da muss man sich an diese, oder der Markt muss sich an diese neue Normalität gewöhnen. Also es ist ja so eine neue Normalität. Wir waren jahrelang so um 1200 Dollar gelegen, 1300 Dollar gelegen. Jetzt ist plötzlich die neue Normalität irgendwo 1700, 1800, 1900 Dollar. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass der Markt sich jetzt daran gewöhnen muss, dass das jetzt so dieses normale Null ist und dann der nächste Aufstieg beginnen kann. Und ich glaube, das ist das, was der Markt nachvollzieht. Dass das Ganze so wahnsinnig viel mit Kryptowährungen zu tun hat, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, als zum Beispiel, wir haben ja einige Jahre gehabt, wann war das letzte Hoch bei den Kryptowährungen? War das Dezember 2016 gewesen? 2017 gewesen. Da haben wir ja dann auch Jahre dazwischen, wo Kryptowährungen also wahnsinnig schlecht waren und Goldpreis ist auch nicht unbedingt explodiert. Da hat auch keiner nach Korrelationen gesucht. Jetzt gibt es so eine augenscheinliche Korrelation, die wird uns leiden, bis sie halt dann plötzlich nicht mehr besteht. Und von daher, ich gebe nicht wahnsinnig viel auf Korrelationen.
Okay, jetzt dieses Inflationsszenario, das wir gerade an den Börsen sehen, wird ja oder geht einher mit einem Szenario steigender Zinsen. Das wäre wiederum ziemlich schlecht für Gold. Bis zu welchem Level sagt man denn, bis zu welchem Zinslevel? Angenommen, die Zinsen würden steigen, was ja momentan eher unwahrscheinlich ist. Aber angenommen, sie würden steigen, bis zu welchem Level könnte man denn sagen, Mensch, da hat das schon in früheren Zeiten auch gut funktioniert, obwohl die Zinsen vielleicht 2, 3, 4% betragen haben.
Also eigentlich hast du die Antwort schon gegeben. Also es kommt, glaube ich, nicht allein auf den Marktzins oder den Notenbankzins an. Es kommt vor allem darauf an, was bleibt am Ende Realzins übrig. Also ich muss die Inflation mit einbeziehen. Ich muss sagen, ich habe auf der einen Seite den Marktzins, der jetzt momentan steigt. Bei den 10-jährigen Staatsanleihen war gestern bei 1,6, glaube ich, bei 1,6% gewesen. Davon muss ich aber dann irgendwann mal auch die Inflation abziehen, weil ich sagen muss, okay, wo werden wir heuer hinlaufen? Ich denke schon, dass wir einige Quartale mit über 2% in den USA sehen werden. Und das heißt dann letzten Endes, dass wir einen Realzins von minus 0,4% haben. Also wenn die Zinsen steigen, dann steigen sie meistens mit einer steigenden Inflation. Also die Notenbanken zum Beispiel, jetzt nochmal auf den Notenbankzins bezogen, werden ihre Zinsen erst dann anheben, wenn die Inflation deutlich steigt. Aber der Realzins bleibt ja dann letzten Endes negativ oder niedrig. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Man kann ja schwerlich nur über den Zins argumentieren. Wenn ich auf der einen Seite, was hilft es mir, wenn ich auf der einen Seite mein Geld auf die Bank trage und bekomme 2% Zinsen, wenn aber die Inflation 2,4% ist, habe ich was verloren. Und von daher glaube ich nicht, dass man einfach nur den Marktzins oder den Notenbankzins nehmen muss, muss den Realzins nehmen und das ist einfach die abzüglich der Inflation.
Was mich momentan interessieren würde, ist vor allen Dingen, wahrscheinlich die Zuhörer auch, wie sieht eigentlich so der durchschnittliche Goldkäufer aus? Was sind das? Sind das alles ältere Herren in grauen Anzügen oder irgendwelche Nerds, die dann daheim irgendwo ein kleines Fach haben oder meinetwegen ein Bankschließfach haben und da einmal im Monat ihre Goldmünzen besuchen und sich daran erfreuen? Oder sind das Leute, die das eher tatsächlich als Absicherungsgeschäft nehmen? Was sind das für Leute?
Also meine Erfahrung, oder ich war tatsächlich auch, oder vielleicht war es sogar lange Zeit so, dass es tatsächlich diese älteren Herren waren, die Gold gekauft haben, auch so mit dem Hintergrund, das irgendwann mal zu vererben. Aber von meinen Gesprächen und meinen Erfahrungen der letzten Wochen und Monate ist es tatsächlich, oder auch schon eigentlich Jahre, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn man auf so Börsentagen ist, merkt man schon, dass relativ viele jüngere Menschen mittlerweile sich Gold zulegen. Auch, weil sie sagen, in unserem Finanzsystem lauern doch Gefahren, also dieses Gelddrucken, auch wenn es vielleicht kurzfristig nach der Finanzkrise nicht zu einer Inflation geführt hat, wird doch irgendwann zu einer Entwertung des Geldes führen. Und da suchen sie, da ist irgendwo so dieser Wille da, trotz dieser boomenden Aktienmärkte so ein bisschen Stabilität zu schaffen. Und das ist tatsächlich auch bei jüngeren Menschen so mittlerweile, dass sie sagen, sie kaufen Gold als Sicherungsfaktor vor diesen, wie auch immer diese Gefahren dann sich manifestieren werden, die aber zweifelsohne im Finanzsystem lauern.
Das bedeutet doch aber jetzt auch, die Notenbanken haben einen neuen Grund, ihr Geld zu produzieren, Geld zu drucken. Das war die Pandemie, ja, alleine was die EZB weiter in den Markt gedrückt hat, jetzt auch die amerikanische Notenbank in den Markt gedrückt hat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das müsste ja normalerweise diesen Effekt verstärken, dass das Vertrauen dann auch der jüngeren Generation in die Fiat-Währung weiter schwindet und Gold eigentlich weiter Auftrieb erhält.
Absolut, bin ich bei dir. Zwei Anmerkungen dazu. Ich glaube, dass zum Beispiel die Geldentwertung durch die Infrastrukturprogramme, die aufgelegt werden, wesentlich schneller vonstatten geht als nur von diesen Geldtürken. Einfacher Grund ist in meinen Augen, wenn ich jetzt riesige Infrastrukturprogramme global auflege, dann wird das zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen kommen. Und die Rohstoffpreise wie Öl und Kupfer, Nickel und was alles dazugehört, steigen ja schon enorm. Und das wird sich irgendwann auch auf die Verbraucherpreise umschlagen. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass Infrastrukturprogramme wesentlich stärker dazu beitragen werden, dass die Inflation steigt, als nur irgendwelches Gelddrucken von Geld, das dann irgendwo im Interbankenkreislauf versickert. Den zweiten Anmerkung habe ich gerade vergessen, weil ich mir die Frage nicht mehr erinnern kann.
Aber beim Thema Inflation, du sagst es gerade, Infrastrukturprojekte und die Rohstoffpreise, die gestiegen sind. Der Kupferpreis hat sich verdoppelt in den vergangenen Monaten. Das ist ja nicht der gestiegenen Nachfrage geschuldet, das ist ja einfach der Erwartung dieser Infrastrukturprojekte geschuldet, die wir momentan sehen. Es hat ja ganz viel am Markt oder praktisch alles am Markt mit Erwartungen zu tun, mit der Erwartungshaltung. Es ist die Erwartungshaltung einer höheren Inflation, die doch eigentlich, wenn wir uns die Rohstoffpreise anschauen, die Privathaushalte erstmal gar nicht so tangiert, weil klar, es sind die Kupferpreise, es ist eben nicht der Preis für Brot, für Eier, für Milch, das, was man ja normalerweise unter einer Inflation verstehen würde. So, wenn ich diese Effekte rausrechne, wenn ich sage, okay, das sind kurzfristige Effekte gewesen beim Kupferpreis, beim Nickelpreis, beim Ölpreis, dann kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass diese Inflationsbefürchtungen ja vielleicht ein bisschen hochgehängt sind.
Naja, also wir sehen aber auch schon steigende Agrarrohstoffpreise. Also wir haben zum Beispiel bei Weizen, bei Mais, bei Soja in den letzten Wochen deutlich anziehende Kurse gesehen. Das spricht schon dafür, dass es irgendwann auch auf diesen Verbraucherbasket, den man hier so als Inflationsbasket in Deutschland und auch weltweit errechnet, irgendwann durchschlagen wird. Es ist übrigens interessant, dass wir das gleiche Muster immer und immer und immer wieder sehen. Rohstoffe steigen in der spätzyklischen Phase von der Aktienmarkterholung oder von der Wirtschaftserholung. Das hatten wir zum Beispiel, wenn du dich zurückerinnerst, erinnere dich mal zurück kurz vor der Finanzkrise, worüber haben wir da diskutiert? Wir haben darüber diskutiert, dass der Ölpreis damals auf $150 gestiegen ist. Da gab es dann eine Diskussion, ob die Bundesregierung bezuschussen sollte, zum Beispiel Ölkäufe von sozial Schwächeren. Und das war ein ähnliches Bild. Auch der Kupferpreis hat kurz vor der Finanzkrise sein bisheriges Allzeithoch erreicht. Wir haben das sehr, sehr häufig, dass im Zuge von der spätzyklischen Erholung Geld in Rohstoffe fließt, dann übrigens auch die Inflation anheizt und die Rohstoffpreise deutlich nach oben gehen. Und ich glaube, ähnliches Bild sehen wir nicht. Das heißt nicht, dass wir morgen oder übermorgen vor einer neuen Finanzkrise, vor irgendeinem neuen Crash stehen. Aber es zeigt sich, dass in der spätzyklischen Erholungsphase sehr, sehr häufig die Industrierohstoffe sehr, sehr deutlich ansteigen. Übrigens auch der Ölpreis. Wenn wir den Ölpreis anschauen, er ist von 0 auf 60 gestiegen, was ja eine Wahnsinnsrallye ist. Also 0 ist ja eher so ein theoretisches 0 gewesen. Wir haben ja damals viel darüber diskutiert.
Negativ.
Ja, negativ. Aber es ist ja eine wahnsinnige Rallye gewesen, wo kaum einer mit gerechnet hat. Wie viele hast du gehört, die gesagt hat, der Ölpreis ist tot, keiner braucht mehr Öl, weil Elektromobilität. Und plötzlich hat der Ölpreis eine fulminante Rallye auf das Parkett gelegt. Kupfer genau das Gleiche. Kupfer ist auch... Über Jahre hinweg wusste man, dass man Kupfer zum Beispiel braucht, um Infrastruktur aufzubauen, um Elektromobilität aufzubauen. Trotzdem hat sich der Kupferpreis nie bewegt und plötzlich steigt der. Ja, die Nachfrage ist tatsächlich in China oder China. China steht für ungefähr 40% oder 45% der weltweiten Nachfrage nach Kupfer und insbesondere alle Industriemetalle angestiegen nach der Corona-Ära oder in dieser Post-Corona-Ära. Aber trotzdem ist es natürlich schwierig zu argumentieren, warum es gerade jetzt ansteigt. Aber wir haben das gleiche Muster, das wir immer haben. Und das ist eigentlich erstaunlich. Und deshalb glaube ich, dass ich ein bisschen, wenn wir neue Allzeithochs bei Kupfer sehen werden, und ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, sollte man dann auch ein bisschen vorsichtig werden mit Blick auf den Aktienmarkt vielleicht.
Okay, und was heißt das für den Goldpreis?
Oh, Gold wird weiter steigen, auch wenn Aktien sich schon vielleicht in einem neuen Bärenmarkt befinden danach. Ich glaube, es ist ja keine Frage, ob es irgendwann mal wieder eine Krise geben wird. Es sind zwei Fragen. Wann wird es die nächste Krise geben an den Finanzmärkten und durch was wird sie ausgelöst werden? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn wir uns heute eher schauen, dass die Inflation steigt. Die US-Notenbank gesagt hat, okay, wir weichen unser Inflationsziel auf. Die kann durchaus ein bisschen weiter steigen und vielleicht irgendwann dann die Unternehmensgewinne nicht mehr mitsteigen. Das ist die Frage, ob die Unternehmensgewinne überhaupt noch steigen oder nur noch schön gerechnet werden, weil die Produktivität vielleicht noch ein bisschen steigt, aber die Umsätze ja meistens eher stagnieren, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Und wir vielleicht dann in eine stagflationäre Phase kommen, was sich niemandem wünscht oder was ich uns allen wünsche.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber Szenario, wo ich sage, okay.
Ja, wir sind ja nicht hier, um die gute Laune zu verbreiten, bei jedem und jedem Lächeln ins Gesicht zu schneiden. Ich sage ja nur, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass sowas entsteht. Und wenn wir uns zurückdenken an die 1970er Jahre, damals ist der Goldpreis von $30 auf $800 gestiegen in der stagflationären Phase. Und das kann uns durchaus blühen, aber das wünsche ich uns allen nicht, auch den Goldanlegern nicht, weil es macht wenig Spaß, in so einer Phase dann zu arbeiten.
Okay, wir gehen jetzt also von einem steigenden Goldpreis mal aus. Wir sagen, okay, das Setup ist eigentlich für uns gar nicht so schlecht und der Goldpreis könnte drehen.
Auf jeden Fall, sonst könnte ich ja über Tabak abziehen,
ja, nee, nein,
ich davon ausgehen.
Genau, aber jetzt interessiert doch die Leute vor allem, klar, ich kann mir Goldmünzen kaufen, ja, ich kann mir vielleicht auch kleine Goldplättchen, Goldbarren, je nach persönlicher Vorliebe, ins Depot legen, Bankschließfach oder daheim unters Kissen. Aber ich kann doch auch Goldminenaktien beispielsweise kaufen. Wie sieht momentan die Situation bei Goldminenaktien aus?
Also sie sind extrem billig, fast hätte ich jetzt schweinebillig gesagt, aber sowas sagen wir ja im Podcast.
Das wird nachher ohnehin überpiepen.
Jawohl, also kommt ein Pieps drauf. Also wir haben sehr, sehr viele Goldproduzenten, die sehr, sehr günstig bewertet sind. Da fangen wir an bei den Großen wie Barrick Gold, die natürlich einige Fehler machen, meiner Meinung nach. ich weiß nicht, wie viel Zeit das wir noch haben, um die ganzen Fehler mal aufzuführen, aber einer der größten Fehler ist zum Beispiel, Barrick Gold zahlt jetzt eine Sonderdividende. Also sie gehen her, zahlen ja eh schon Dividende und zahlen jetzt eine Sonderdividende, weil sie einige Minen verkauft haben.
Aber ist doch gut für die Anleger.
Naja, was bin ich denn? Ist denn der klassische Goldanleger so ein Value-Investor, der auf Dividenden scharf ist? Oder ist der klassische Goldanleger eher einer, der sagt, ich habe da ohnehin eine spekulative Anlageklasse und von der erwarte ich mir, dass ich Wachstum sehe in den nächsten Jahren. Und das Schöne ist doch eigentlich, wenn zum Beispiel ein Fernsehhersteller sagt, wir weiten die Produktion von Fernseher aus, dann heißt es nicht unbedingt, dass er mehr Gewinn macht, weil vielleicht die Fernseher gar nicht nachgefragt werden. Wenn aber so ein großer Goldproduzent sagt, wir weiten unsere Produktion von, nehme ich mal Barrick hier, die jetzt nächstes Jahr 4,7 oder dieses Jahr 4,7 Millionen Unzen machen, auf 5 Millionen Unzen aus, dann wird das den Goldpreis auf den weltweiten Goldpreis nicht beeinflussen und die werden ganz einfach mehr Gewinn machen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Goldproduzenten gut beraten werden, wieder ein bisschen in vernünftiges Wachstum zu setzen. Man hat 2011, als dieses letzte Hoch beim Goldpreis war, hat man denen den Vorwurf gemacht, ey, ihr macht verrückte Sachen und macht Wachstum ohne Sinn und Verstand. Und jetzt machen sie genau das Gegenteil. Sie sparen sich im Prinzip zu Tode, also nicht zu Tode im Sinn, dass sie kaputt gehen, aber wir erhöhen, also Newman zum Beispiel, Dividendenrendite 4% oder sowas, ist ja nicht von dieser Welt für einen Goldproduzenten. Dann machen sie noch ein Aktienrückkaufprogramm, wo ich sage, okay, das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich solltet ihr doch mal in Wachstum investieren, in nachhaltiges Wachstum investieren. Und das geht ja, also das geht ja. Es gibt ja noch Projekte, die man entwickeln könnte. Also kurzum, Goldproduzenten sind wahnsinnig billig, wahnsinnig günstig bewertet. Wir haben jetzt den...
Dein Favorit? Einmal konservativ, einmal spekulativ.
Also wenn ich den konservativen Favoriten, dann würde ich tatsächlich momentan schwanken zwischen Kirkland Lake Gold und tatsächlich diese Olin Barrick Gold mit ein bisschen Tendenz zu Kirkland Lake. Unter den spekulativen, da gibt es so wahnsinnig viele und vergesst bitte, wir reden über Gold, aber vergesst die Silberaktien nicht, die laufen wie blöd momentan schon.
Das wollte ich gerade fragen, wie sieht es denn mit Silber eigentlich aus?
Also gut, spekulativ. Gold, vielleicht eine Rocks Gold mal anschauen, gestern wieder mit wahnsinnig starken Bohrergebnissen. Ja, ich schaue mir die Bohrergebnisse auch im Urlaub an. Silberproduzenten laufen wie blöd, wenn man sich First Majestic anschaut, zum Beispiel eine, die immer noch eine Short-Quote von 17% hat. Da kann es natürlich auch mal zu einem Short-Squeeze kommen, wenn die weiterläuft. Ist nicht unbedingt mein Favorit unter den unter den konservativeren Silberproduzenten mit Sicherheit ein Pan American Silver. Unter den spekulativen Goldproduzenten, wir haben vielleicht insgesamt Silberproduzenten, vielleicht 10 Stück auf dem Kurszettel. Da ist eigentlich jede eigentlich auch ein Stück weit spekulativ. Aber da muss man schon fast ein bisschen im Explorationssektor schauen, wenn man da ein bisschen spekulativer gehen will.
Abschließende Frage. Reddit, Wall Street Bets, Wette auf Silber. Für dich nachvollziehbar oder tatsächlich, wo du sagst, nee, komm, da ist jemand einfach auf den Zug aufgesprungen, hat das so plakativ dann in die Medien gebracht und dann hieß es halt einfach, da wären auch WSB letztendlich verantwortlich.
Ja, also diese Posts gab es ja auf Reddit, ich habe sie ja gesehen, die sind ja dann später wieder gelöscht worden. Dann hieß es ja, das waren Hedgefonds, die long auf Silber waren und die wollten da jetzt quasi das Geld damit machen, was ein bisschen widersprüchlich ist, weil in diesem Post ja Get the Miners stand, also schnappt euch die Minenaktien, was ja für Hedgefonds relativ wenig Sinn macht, wenn sie denn zum Beispiel, wie ich es gesagt habe, First Majestic eine der großen gescheuterten Silberaktien sind. Der Silbermarkt ist schlicht und ergreifend zu groß. Also das ist keine GameStop, also das ist ein riesiger Markt, der vor allem über die COMEX, über den Terminmarkt doch nochmal aufgepumpt wird, weil ein Vielfaches von dem, was tatsächlich vorhanden ist, als Terminkontrakte nochmal gehandelt wird. Es wäre, glaube ich, schön für alle Beteiligten, wenn diese undurchsichtige COMEX mal ein bisschen aufgemischt werden würde und wenn tatsächlich mal Leute Kontrakte kaufen würden, am Ende der Kontrakte sagen würden, liefert mal aus und nicht wieso wickeln wir über Geld ab, sondern einfach mal Auslieferung beantragen würden, dann würde man sehen, dass viele, die hier handeln, das gar nicht liefern könnten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren und ich glaube, dieser Markt ist schlicht im Moment zu groß. Vielleicht, wenn sie noch die Wall Street Bets und Reddit-Jungs und Mädels. Lebt
einer der Handbrüder noch?
Ich weiß nicht, die, glaube ich, haben Handelsverbot oder sowas.
Das waren ja die damals versucht haben oder die es ja teilweise geschafft haben, den Silbermarkt unter Kontrolle zu bringen.
Ja, und dann hat die
und dann ist
das Establishment ja die Regeln geändert
genau. Über Nacht. Und dann ist die ganze Sache einmal ordentlich geplatzt. Ja. Also vielleicht lässt sich daraus schon ersehen, dass es eigentlich keine große Chance gibt, hier mit, sagen wir, überschaubaren Mitteln in den Markt einzusteigen und damit den Kurs irgendwo in irgendeine Richtung zu manövrieren.
Ja, glaube ich auch nicht. Das ist vielleicht auch, ja. Also, wie gesagt, es wäre wünschenswert, aber ich kann mir es schwerlich vorstellen von der Größe vom Silbermarkt her, dass das funktionieren kann. Ja. Aber es wäre schon schön.
Wäre schon schön. So, also, jetzt haben Sie alles erfahren. Sie wissen, wenn Sie in Gold investieren wollen, in welche Aktien, spekulativ, konservativ. Sie wissen auch, dass Silber momentan sehr spannend ist und dass man hier sicherlich bei den Minenunternehmen die eine oder andere interessante Geschichte findet. Dir danke ich auf jeden Fall für dein Kommen, für deine Zeit. Du bist ja im Urlaub. Du bist tatsächlich im Urlaub in Pandemiezeiten.
Das ist ja eigentlich auch das. Also mit Gold und Silber ist es ja immer so, dass man sagt, da haben wir vielleicht die letzten Wochen nicht so viel Glück gehabt, aber diese Woche als Urlaub auszusuchen, muss ich sagen, das war echt Glück.
Schönen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ihnen wünsche ich, dass Sie Spaß an der Sendung hatten und wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss. We'll be right back.